Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Ja, howdy, friends and neighbors, Rodeo Radio, the Boss Hoss Podcast bei Radio Bob, Folge Nummer 8.
So sieht's aus, Boss Hoss zurück. Heute gibt es puren Rock'n'Roll in Form von einem extravaganten, grandiosen Sportler, den jeder kennt.
Genau, geboren ist er am 17. Februar 73 in Letsch, spielt gerne Golf, Lieblingsband
ist Pearl Jam.
Und sein Vater ist sein großes Vorbild.
Ob das immer noch so ist, wird er uns heute sagen. Er hat sportlich so ziemlich alles erreicht, wenn nicht noch viel mehr als geht. Nationalmannschaft, 200 noch was Länderspiele, Bundesligaspiele 400. Insgesamt 1700 Tore, knapp.
Zweimal Sportler des Jahres, deutscher Meister und Champions League Sieger.
Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Athen.
Herzlich willkommen, Handball Living Legend Stefan Kretschmann.
Schönen guten Tag.
Howdy Kretsche.
Hallo.
Na, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja.
Das ist cool, weil das ist ja eine Rock'n'Roll-Show und du bist zwar nicht Musiker, aber irgendwie auch Rock'n'Roll.
Musik interessiert, würde ich mal sagen.
Und nicht nur dit.
Mit einigen gut befreundet, der Historie geschuldet und selber auch mal eine Musiksendung gehabt bei MTV.
Ja, das wissen wir. Wer schon lange dabei ist, weiß das eventuell noch.
Damals, als MTV noch gut war. Als du
nur dabei warst.
Wir hatten gerade schon im Vorgespräch irgendwie darüber gesprochen. Die guten alten Zeiten, das waren zum Beispiel auch die guten alten Zeiten.
Auf jeden Fall. Als MTV noch Musik gespielt hat, die man für sich entdecken konnte und die auch noch geil war und top.
Ja, also über welche Sendung habt ihr noch in Erinnerung? MTV?
Headbangers Ball natürlich.
Ball war geil. Genau, hier die Metal, hier mit Warwick war das, oder?
Genau.
Vanessa Warwick.
Vanessa Warwick, Headbangers Ball.
MTV Raps.
Das gab's auch. Dann gab es da irgendwas mit Alterna. Wie hieß das? Weiß ich nicht mehr genau.
Alternative Nation?
Ja, Alterna Nation oder Alternative Nation, irgendwie so. Das waren gute Sendungen doch.
War auf jeden Fall geil. Wir haben nicht so Erfolg mit MTV in unseren Anfängen. Die wollten uns irgendwie nicht spielen. Das war irgendein Politikum oder wir waren zu schlecht. Ich habe keine Ahnung.
Man könnte aber auch sagen, als es mit MTV...
Weil ich ja Klingeltöne gespielt
habe. Also, wir hatten keine.
Jamba-Klingeltöne, die liefen ganz gut.
Ey, da gab es noch Klingeltöne. Schon wieder ganz vergessen. Jamba-Klingeltöne. Das war die schlimmste Werbeflut überhaupt. Wie einem das der Happy Frog auf den Sack ging in der Werbung. Aber auch dieser Irrsinn, ne? Dass Leute wie irre, sinnlose 16-Bit-Klingeltöne auf dem Handy hatten.
Ja, vor allem auf MTV, ne? Und Viva, da konnte man gar nicht mehr gucken, weil mehr von diesen Klingelton-Werbungen lief als tatsächlich Mucke.
Aber das
oder über Bands berichtet wurde.
Das ist ja ganz ehrlich wie mit vielen im Leben. Also wenn dann irgendwelche Leute kommen, die das Ideal nicht mehr verkörpern und das war gleichzeitig mit dem Weggang von Christiane zu Salmsalm, die irgendwie MTV damals groß machte und auch auf die Sparten ging und dann kam irgendwie jemand, der sagte, wir machen jetzt nur noch Kommerz, wir müssen es jetzt irgendwie ausschlachten, wir müssen es erfolgreich machen. Dann war es scheiße.
Also nicht alles war gut früher, MTV war geil, aber am Ende auch nicht mehr.
Dann lass uns es doch, oder? Nicht nur über die alten Zeiten reden, auch über die neuen Zeiten.
Ne, beziehungsweise lass uns erstmal anstoßen, oder? Wir haben Kategorie Nummer 1 nach der sensationellen Vorstellung. Ich hoffe, es war alles korrekt und du bist zufrieden und gut weggekommen.
Ich finde ja sehr gut weggekommen.
Ich hätte jede Silbermedaille gegen eine goldene getauscht.
Aber hast du eine goldene Medaille? Welche?
Auf internationaler Ebene mit der Nationalmannschaft eben nicht. Das ist ja der Makel.
Verdammt.
Dass jedes Finale verloren wurde in meinem Leben mit der Nationalmannschaft.
Ja, vielleicht jetzt als Trainer.
Als Trainer. Nein, Nationalmannschaft. Das ist halt alles Silber. Und ehrlich, ohne Scheiß, wenn die in die Geschichtsbücher gehen ja immer nur die Sieger ein.
Aber das ist ja auch nicht alle Gold, was glänzt. Weißt du?
Man kann auch anders. Man kann auch. Oder? Schöner Satz.
Komm, ja, aber du hast es weit gebracht. Wirklich tierisch. Auch Silber ist doch geil. Wer hat schon eine Silber mit?
Allein der Satz, wie er schon formuliert wird. Auch Silber ist doch geil. Ja. Da ist so ein kleines bisschen Mitleid in dem Satz mit drin.
Es ist ja auch scheiße, wenn man kurz
ist. Traurig sein.
Kategorie Nummer 1 gehört zum guten Ton bei uns.
Ja.
Der Starshot oder Startshot. Okay. Eigentlich Startshot, wir machen uns gerne einen Starshot raus.
Du bist heute unser Star. Und wir trinken mit dir. Also gerne, wir haben natürlich einen Whisky, wir haben alles da.
Ne? Trinkst du Alkohol als Sportler, als Ex-Sportler?
Oh, ich glaube, da haben wir noch viel zu besprechen, glaube ich, diesbezüglich.
Also ich sag mal, ich wäre dafür bekannt, dass man als Sportler auch viel Alkohol trinken konnte.
Ich weiß.
Konnte. Betonung auf konnte.
Das können heute nicht mehr viele, auch die guten alten Zeiten.
Deswegen bist du jetzt Trainer geworden.
Ich bin noch immer noch kein Trainer. Ich bin immer im Management.
Ach so, du bist ein Manager.
Ich würde ja noch nie besser. Trainer machen.
Stimmt. Okay.
Nee. Du bist jetzt relativ neu. Seit Anfang des Jahres bist du jetzt bei den Füchsen Berlin Vorstand Sport. Klingt ja hochtrabend.
Ist ein geiler Name. Gibt's eigentlich gar nicht. Ich habe mich selber so genannt.
Ach, durftest du dir aussuchen?
Weil ich den Namen geil fand. Also normal bin ich halt der Verantwortliche für den Bereich Sport, Marketing und Kommunikation.
Ist denn eine Art Sportdirektor, wie im Fußball?
Ja, aber mit mehr Zeit. Also Vorstandssport heißt dann, dass du nicht
jeden Tag. Du hast gesagt, du arbeitest nur dienstags.
Ich habe gesagt, ich arbeite dienstags den ganzen Tag und bin zu allen Heimspielen vor Ort.
Ja, das finde ich gut.
So, und dann habe ich gesagt, was ist eigentlich eine coole Bezeichnung, die im Fußball gibt, im Handball aber nicht. Und das finde ich, ist irgendwie der Begriff Vorstand.
Und sag mal, ist es für dich eine andere Perspektive, jetzt Vorstand Sport zu sein, verantwortlich für die Spieler, die der Verein innehat und zu beobachten,
wie die... Eine wichtige Zwischenfrage. Eis?
Gerne.
Ja.
Darfst du es anfassen?
Bitte. Unbedingt. So wie früher. Ja. Warum stellst du die Frage jetzt auf einmal?
Guck mal, eine Kamera drauf.
Wir sind ja nicht, nein.
In Magdeburg hast du mich das auch nicht gefragt, also vor 15 Jahren.
Ich mach's mit der Hand, aber ich habe wieder meine berühmten Gummihandschuhe an.
Selbstverständlich. Die unsichtbaren. Nee, sag mal, ist es ein großer Unterschied für dich, also von der Perspektive her, als früher als Spieler und jetzt sozusagen in der oberen Ebene?
Naja, man muss ja wissen von der Historie, also erstmal Prost. Erstmal
cheers.
Prost. Schön, danke für die Einladung.
Wir können noch genug reden, ja. Danke fürs Dasein.
Also von der Historie her habe ich ja direkt, nachdem ich mit Sport aufhörte, sofort den Job des Sportdirektors damals in Magdeburg übernommen. Mhm. Und damals war natürlich wesentlich schwieriger, weil ich mit den Jungs, über deren Verträge ich jetzt entscheiden musste, ja noch zusammengespielt habe. Das heißt, wir saßen eben noch in der Kneipe beim Bier zusammen und eine Woche später sitze ich mit denen im Büro und sage, du kriegst aber hier keinen neuen Vertrag.
Ja.
Das ist natürlich schon schwieriger.
Das ist echte Freundschaft.
Das ist
Kameradenschwein im Sport.
In der ersten Phase fiel mir echt schwer und mein damaliger Trainer hat dann auch irgendwann nach 3 Wochen zu mir gesagt, Kretsche, du sitzt am falschen Tisch. Ja, wie? Du sitzt ab sofort nicht mehr am Tisch mit den Spielern, weil ich irgendwie trotzdem als Sportdirektor immer noch irgendwie bei den Jungs gesessen habe und mit denen wir unterhalten haben. Das war dann irgendwie tabu, wurde richtig verboten. Ich musste dann am Trainertisch und am Präsidententisch sitzen, was natürlich am Anfang völlig langweilig war und nicht so klasse.
Ja, klar. Das ist wie bei uns, wir wollen ja auch mit der Band reisen und nicht im Extra-Chef-Fahrzeug unterwegs sein.
Gelingt euch mal besser und mal schlechter, oder?
Nee, aber ich kann nicht verstehen, also beides. Ne? Auf der einen Seite ist man natürlich, will man mit den Jungs sein und ist ja auch irgendwie die Herkunft und da schlägt das Herz.
Ja.
Auf der anderen Seite brauchst du natürlich, wenn du gewisse Entscheidungen treffen musst, auch eine gewisse Distanz. Ja. Ja. Aber Füchse ist doch ein super Verein, oder? Also wie flexibel bist du denn, was die Handballvereine betrifft? Weil du bist ja in Magdeburg letztendlich sportlich sozialisiert, oder?
Jetzt hasst mich der Osten gerade.
Ist es so? Was wird aus Berlin?
Magdeburg groß geworden.
Max-Schmeling-Halle ist auch im Osten, oder?
Ja, das ist auch ein guter Move gewesen. Ja, der ehemals Reinickendorfer Füchse. Dann zu sagen, wir spielen in der Schmelinghalle.
Ja, also, stimmt.
Allerdings müssen die Zeiten auch wieder ein bisschen besser werden. Zurzeit ist ja natürlich, wollen wir nicht weiter austreten, aber müssen kurz drüber sprechen. Corona, uns trifft es ja auch schwer. Unsere ganze Tour ist abgesagt.
Die sind ähnlich, ja.
Also viele anderen Bands, alles Sport, Fußball, alles natürlich auch Handball. Was macht ihr mit der Situation?
Ja, Handball ist das zweitbeliebteste Mannschaftssport überhaupt. Und Mannschaftssportturniere ohne Publikum ist öde.
Also Punkt A, bei uns ist es eine völlig andere Ausgangsposition als im Fußball, weil der Fußball lebt hauptsächlich von den Fernsehgeldern. Bei uns sind Fernsehgelder Makulatur. Ja. Also es ist verschwindend gering, was das Budget aus dem Fernsehvertrag ist, zu dem, was Zuschauereinnahmen wären. Zuschauereinnahmen sind beim Handballclub ungefähr ein Drittel des Budgets. Mhm. Und so an und so weiter machen auch einen großen Teil aus. Deswegen, uns trifft es schon auch hart und das Zauberwort der heutigen Zeit ist ja immer Hygienekonzept.
Klar.
Also egal, wo du hinkommst, immer Hygienekonzept. Davon gibt es jetzt 1000.
Ich muss vor jedem Wurf den Ball waschen.
Sowas, das ist auch eine gute Idee.
Oder? Immer pfeifen, halt Stopp, kurz abwischen.
Kurz Desinfektionsmittel auftragen.
Sowas, also anstatt Harz auf einmal jetzt Desinfektionsmittel für den Ball. Und natürlich ist unsere Politik da in meinen Augen übertrieben, aber in deren Haut möchte ich auch nicht stecken, vorsichtig.
Ja.
So, und keiner will der Erste sein, der jetzt irgendwie sagt, okay, bei uns dürft ihr wieder mit 1000 Zuschauern irgendwie zum Beispiel spielen. In Berlin, wisst ihr wahrscheinlich auch, bis zum 31. Oktober sind jetzt erstmal keine Veranstaltungen über, glaube ich, 5000 erlaubt.
Ja.
Und selbst an der Tausender-Grenze stoßen sich ja schon die Meinungen.
Ja, ja, es ist furchtbar gerade.
Also für uns ist es extrem schwer und deswegen hoffen wir natürlich irgendwie, dass wir wenigstens in der Rückrunde, das heißt ab Januar, Februar wieder mit Zuschauern spielen können. Mhm. Aber das weiß keiner. Und das Problem jetzt ist, dass es immer der Blick in die Glaskugel ist.
Wir haben es ja auch vorgehabt jetzt mit dem Versuch, in Düsseldorf im Stadion ein Live-Konzert zu machen mit einem extremen Sicherheitskonzept, mit sehr, sehr viel Abstand, also mehr Abstand als empfohlen wird und so weiter. Trotzdem scheiden sich die Geister daran, ob das verantwortlich ist oder nicht. Ich glaube, irgendwann müsste man vielleicht mal wieder versuchen, bestimmte Dinge zu probieren. Arbeit ist ein schwieriges Thema. Und das ist für einen Sport genauso schlimm wie für eine Band. Davon abgesehen, dass auch für eine Band natürlich die Live-Einnahmen entscheidender Faktor sind. Und es macht ohne Publikum einfach keinen Spaß. Also früher, finde Handball oder auch Fußball, wenn ich mir das angucke, wie das aussieht momentan, das erinnert mich wie früher, als man in der Schule gegen die B-Klasse gespielt hat, ohne Publikum. Das ist irgendwie nicht dasselbe, wie wir es lieb haben.
Weißt du? Nee, Problem ist da natürlich, wer macht den ersten Schritt.
Ja. Ja,
und wenn ihr jetzt zum Beispiel die Erlaubnis bekommt, in einem 50.000-Mann-Stadion mit 13.000 zu spielen, dann kommt morgen die Fußballer und sagen, einmal, also die durften es und wir dürfen es
nicht. Logo.
Und dann kommt es in Erklärungsnöte.
Ja. Gretchen, seit wann kennen wir uns?
Boah, Mitte, sag mal. Ende der 90er, Magdeburg. Oder war es schon Anfang Magdeburg. 2000? Das erste Konzert, was ich von euch gesehen habe, war in Magdeburg im Herrenkrug-Hotel.
Dann muss es
2005 gewesen sein
oder
sowas.
Oder vier, oder sowas.
Also da war Bosshaus noch eine reine Coverband.
Absolut.
War da unsere Platte schon raus?
Ja.
Die, dann war es 2005.
Ich glaube, die Stallion.
Hier mit Hey Ya und so, ja. Die erste.
Ja. International so. Urban Hymns. Ja. Ja, das war die erste Platte. Da war es noch ein komplettes Coveralbum. Das stimmt. So fing das ja auch an.
Das war Magdeburg und dann auch direkt, ich komme mal hinter Backstage, weil das war dann so da, also ich würde, das ist meine erste Erinnerung an Bosshaus.
Ja. Und dann haben wir uns eigentlich auf jeder Tour gesehen oder zu jedem Album Zyklus, dann war auch, ich erinnere mich an Do or Die und Break Free und so weiter, ne?
Ja.
Unsere Low Voltage mit Orchester, wo wir unterwegs waren.
Richtig, Admiralspalast. Ja, da war es so. Unser Unplugged Orchester-Ding.
Oder auch in Magdeburg haben wir da auch gespielt, da mit Low Voltage. In diesem Schloss-Ding da, oder?
Das war Halle. Das war Halle. Magdeburg, wie hieß denn der Club, die kleine Halle in Magdeburg?
Du meinst das Amo?
Nein.
Das ist schon ein bisschen größer.
Kleiner?
Kleine Halle in Magdeburg. Aber war eine Halle.
War eine Halle, Kulturhalle oder irgend sowas? Nee, ne?
Im Zweifel Kultur, Kreiskultur aus Magdeburg.
Das klingt doch mal richtig, das nehmen wir.
Egal, auf jeden Fall kennen wir uns schon eine ganze Weile und ich erinnere mich noch an eine Tequila-Nacht in Leipzig, in der Kneipe. Gott. Ich glaube, da hat deine Schwester sogar bedient.
Wenn du dich daran erinnerst, war es nicht so gut.
Es fing an mit Tequila.
War so krass, dass man die nicht vergessen kann.
Es fing mit Tequila an, am Ende waren es dann irgendwie aber so Pfeffis. Ganz das Schlimme, weil in Leipzig ja nie getrunken wird. Und das ist auf jeden Fall ein Schädelspalter.
Wir waren noch bestimmt in der Wodkaria zuerst.
Wir waren in der Wodkaria.
Also mit Wodka angefangen.
Und dann endete es gegenüber in irgendeinem Bums.
Ach du Scheiße.
Es endet immer gegenüber in irgendeinem Bums. Egal wo du bist auf der Welt, glaube ich. Meistens endet es gegenüber in irgendeinem Bums. Ja. Und an die Kneipe kann sich auch nicht mehr erinnern, wie die heißt.
Nee.
Man weiß immer, wo man angefangen hat, aber wo es endet, weiß man dann noch.
Das war fatal, aber es war... Ich weiß, worauf du hinaus willst. Handballspiel. Wir hatten ein Handballspiel, ein Charity-Handballspiel, was du immer organisiert hast.
Ja, das ist eine Sensation. Also Bosshaus und Gretsche haben schon zusammen Handball gespielt. Ne?
Wir waren in einem Team.
Wir waren in einem Team.
Und ein Tor. Ich habe ein Tor geworfen, ich weiß es noch. Aber ich muss mir sagen,
was... Das war sogar ein Camper, den du gemacht hast oder nicht? War das nicht irgendwie so...
Das ist so ein Sprungreihen-Ding. Ja, so nennt man das. Und da Wahnsinn. Und da war, glaube ich, auch nicht bei mir. Also...
Du warst eigentlich gedopt.
Also lag an dem Abend davor.
Lag an dem
Bums davor sozusagen. An dem Pfeffi.
Das stimmt. Ja, ihr habt einen relativ guten Eindruck gemacht. Also für welche, die man jetzt nicht unbedingt im Sport auf dem Zettel hat, war das eine absolute Bereicherung.
Aber ich muss dir sagen, dass dieser Sport unfassbar anstrengend ist. Konnte ich an diesem Tag mit Fug und Recht sagen, weil es waren 7 Minuten oder so.
Habt ihr gespielt?
Ich glaube, wir waren sieben Minuten im Feld und danach war ich kurz vorm Brechen.
Na, wir haben ein paar Mal gewechselt, ausgewechselt und so, aber du bist nur fertig. Am Hin- und Herrennen. Die ganze Zeit mit Abstocken geht in die Gelenke. Natürlich sind wir jetzt auch nicht ganz so trainiert, wie du damals auch warst und mit Sicherheit immer noch bist. Also wir haben fast gekotzt.
Ich meine, du hast ein Buch darüber geschrieben.
Aber Tim Melz hat auch mitgemacht, dem ging es auch nicht besser. Das war beruhigend.
Du, normalerweise seid froh, dass ihr euch nicht verletzt habt, echt.
Also, sagst du jetzt?
Wir hatten einen Skiläufer dabei, irgendwie. Ich glaube, das war sogar in dem Spiel, der hat sich die Achillessehne gerissen.
Stimmt, jemand hat sich schwer verletzt, richtig.
Auf der Rechtsaußenseite. Der auf einmal macht's Knall und das Ding ist weg.
Das ist einfach ein harter Sport, muss man sagen. Der ist schnell, mega, also anstrengend wie die Hulle.
Ja.
Und ist einfach auch verletzungsmäßig sehr risikoreich.
Naja, also erstens, wenn es viel mit Springen zu tun hat, musst du wissen, bei der Landung wirkt, glaube ich, das Achtfache deines Körpergewichts immer auf deinen Gelenken. Hm. Also ich sag mal, du wiegst so vielleicht 100 Kilo, dann kommen 800 Kilo, die auf deine Knie schießen.
Das ist unangenehm.
Auf deine Bandscheibe und so weiter und so fort. Und das machst du ja eine Million Mal in deinem Leben als Sportler. Also kannst du dir ungefähr ausrechnen, was für eine Wirkung das auf deinen Körper irgendwie hat. Ja. Ich kenne keinen Handballspieler, der nach der Karriere sagt, mir tut nichts weh.
Ja, also bei dir auch.
Also morgens ist abenteuerlich.
Morgens erstmal vier Tabletten, ne? Dann geht's los langsam.
Meine Frau lässt mir erstmal eine Viertelstunde morgens, bevor ich dann tatsächlich aus dem Bett komme. Vom Becken.
Geil, wie ich mir gerade vorstelle, also, wie sie da steht und sie so hochhilft.
Nein, sie hat eine Taktik, sie weckt mich. Und dann guckst du 15 Minuten später rein, nicht weil ich nochmal eingeschlafen bin, sondern wie der Bewegungsstatus gerade ist. Manchmal sieht es abenteuerlich aus, dann roll ich mich vom Rücken so auf den Bauch und stoß mich dann so leicht hoch. Also es gibt echt so heftige Tage.
Sport ist Mord, ey.
Und ja, auch wirklich. So Kleinigkeiten, dass du zum Beispiel echt im Supermarkt, das soll jetzt nicht arrogant klingen, weil ich es mir leisten kann, aus dem unteren Regal nichts kaufst.
Weil du nicht weißt, wie du wieder aufkommst.
Ja, weil ich mich da nicht hinknien kann. Das ist echt so, knien ist ganz schwierig. Also auch so, wenn man jetzt sportlich aktiv auf dem Parkett wird, meistens privat zu Hause, das geht nicht. So, weiß meine Frau dann aber auch, das ist in Ordnung, ist kein Problem. Aber es hat tatsächlich Langzeitschäden.
Also merke, wenn wir die in der Kneipe sind und einen trinken gehen demnächst und wir wollen für uns was saven, nee, müssen sie einfach immer unten hinstellen. Dann und, kriegst du nicht.
Doch, lange Arme. Also wenn, es sei denn, es ist eine Stehkneipe, dann ist es schwierig. Aber wenn du mich in der Kneipe auf dem Boden liegen siehst,
alleine dann hat er mit dem Sportfeld.
Alleine schaffe ich es nicht mehr da oben.
Links am Knie.
Aber ich merke es jetzt ähnlich wie ihr auch damals. Wenn ich jetzt so Charity-Handballspiele mache, so 15 Jahre später, dann bin ich echt motiviert und du denkst noch, es geht so wie früher. Ja. Und früher ist ja so, als Linksaußen springst du rein, guckst, was der Torwart macht und dann entscheidest du dich für die andere Ecke. Wenn ich heute reinspringe und gucken will, was der Torwart macht, dann stehe ich schon wieder auf dem Boden. weil die Flugzeit ist also halbiert, ist noch vorsichtig formuliert. Ja. Und dann tue ich zwar so, weil die Zuschauer meistens in der Halle sind, als wenn ich es noch kann und gebe mir alle Mühe, aber die nächsten 14 Tage zu Hause ist kein Spaß. Also da hast du Schmerzen überall.
Also, meine Mutter ruft an, warte mal. Ja. Die Managerin.
Also es war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, hat Spaß gemacht. Ich habe sogar noch das Trikot. 666 Horsepower steht da hinten drauf.
Und hast du es mal irgendwann mal angehabt? Ach nee, war Werbung vorne drauf.
Ich habe es auch noch zu Hause, richtig. Ich
zieh's ab und zu mal an, wenn
zum Training?
Zum Tennis gehe mit meinem Sohn im Mann.
Blaue T-Shirts mit grünen Streifen und Hummel.
Hummel, genau.
War das, ne? Habe ich auch noch zu Hause.
Und Sport 1 auf der Brust, ne? War das damals?
Glaube ich schon, ja.
Auf jeden Fall ganz proud. Hier haben wir sogar unsere eigenen Trikots bekommen. Das war ganz geil.
Ja, demnächst gibt es noch ein paar neue Trikots von den Füchsen für euch beide. Ja,
das finde ich gut.
Auf jeden
Fall. Ich komme auch in die Schmiede. Aber du hast ein Buch geschrieben.
Auch,
über exakt diesen grandiosen Sport.
Ja.
Und extrem erfolgreich. Also ich habe irgendwann mal...
Halleluja,
du hast irgendwann mal Verkaufszahlen gepostet, über 50.000, 100.000 Stück, keine Ahnung, wie viel waren es, sowas?
Krass. Ja, fünfte Auflage jetzt gerade.
Das ist irre. Wow. Also, man weiß, dass Bücher genauso schwierig sind wie CDs heutzutage, also die Verkaufszahlen sind heute überschaubar, dafür ist das ein sensationelles Ergebnis.
Verlag ist sehr zufrieden, sagen wir mal so.
Du kannst auch zufrieden sein.
Ja,
auch. Aber und der Handball aber auch, oder?
Warum ist Handball der absolute Wahnsinn, mal abgesehen vom Körperverschleiß?
Also zum einen muss man...
Entschuldigung.
Ich finde es sehr geil, dass es die härteste Sportart der Welt ist. Weil es ja irgendwie auch so eine...
Ist es so? Also härter als Rugby? Ihr habt keinen Helm, klar.
Rugby...
Im Rugby hat man auch keinen Helm, oder?
Stimmt, ich meine Football.
als Football, ja. Wobei die halt andere Verletzungsprobleme haben. Die haben halt diese Gehirnnummer.
Okay, dann ist es härter als Tischtennis, ist es auf jeden Fall.
Also, ich will nicht sagen, also Eishockey ist zum Beispiel auch ein harter Sport. Aber der Unterschied ist immer, dass man sagen kann, die sind ja geschützt. Ja, die sind ja gepolstert, die haben einen Helm
auf. Das stimmt auch.
Und so weiter und so fort. Und wir ja nicht. So. Und im Handball gibt es wesentlich viele fiesere Fouls, die wirklich auch zu schweren Verletzungen führen können. Also gerade wenn du im Sprung bist und im Sprung attackiert wirst und halt die Kontrolle über deinen Körper halt verlierst, dann kann es böse enden. So. Im Grunde genommen ist Handball aber unter den Spielern zumindest relativ fair, wenn die Spieler auf einem Niveau sind. So, wenn wir jetzt zum Beispiel früher Freundschaftsspiele gemacht haben und soll nicht despektierlich klingen, gegen fünfte Liga, dann hatten die nicht dieses Körpergefühl, was wir haben. Das heißt, unser Armzug war als Beispiel schneller als deren.
Klar.
So, die denken, den schaffe ich noch zu stoppen, war aber schon zu spät.
Ja.
So, also kannst du dir nicht mal vorwerfen, die haben einfach ein anderes Körpergefühl. Deswegen sind bei solchen Spielen meistens die schlimmeren Verletzungen passiert. Auf demselben Niveau Bundesliga passiert das eigentlich selten. Und ich find's geil, dass es zur Sache geht. Ich find's dann aber auch wieder gut, dass du danach mit der gegnerischen Mannschaft Handshake, ein Trinken gehen, fertig.
Ja, auf jeden Fall. Das soll es ja immer sein im Sport eigentlich, oder? Also
Zusammenhalt, Fairness-Gedanke ist im Handball geil. Hat auch damit zu tun, dass wir nicht ganz da sind finanziell, wo die Fußballer sind. Meine Frau sagt immer, lass jeden von euch 3 Millionen im Jahr verdienen und ihr seid nicht mehr der coole Sport, der ihr jetzt seid. Ja? Weil dann kommt nämlich genau das, worüber ihr bei den Fußballern euch häufig aufregt, auch zu euch, weil es menschlich ist. Mhm. Ja? Wenn keine Ahnung, Silvio Einefeld 10 Millionen im Jahr verdient, dann kauft er sich vielleicht auch einen Lamborghini. So, also es liegt natürlich auch in der Sache, dass bei uns diese Gehälter gar nicht so gezahlt werden, dass wir gezwungen sind, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben.
Ja.
Aber deswegen ist es irgendwie ein cooler Sport und in meinem Buch habe ich halt versucht, nicht so ein Oliver Kahn-Buch zu schreiben, wo ich erzähle, warum ich so unfassbar erfolgreich in meinem ganzen Leben gewesen bin und wie ihr alle jetzt bitte auch euren Weg zu leben habt.
Ja.
Sondern ich habe halt die Wahrheit erzählt, so, dass es doch mal Scheiße gibt im Leben und habe halt den Sport irgendwie versucht, geil darzustellen, auch mit Blick auf andere Spieler und irgendwie auch über die negativen Seiten halt zu reden. Also dass es durchaus familiäre Probleme mal gab und dass ich gerne ein besserer Vater gewesen wäre und so weiter und so fort. Also schon so, dass man...
Wie Leben so ist.
Wie Leben halt ist, ja. Und keine glorifizierende Sportler-Story dazu schreiben.
Das wollte ich gerade sagen. Wie viel Rock'n'Roll ist denn da drin? Weil ich stelle es mir ja so vor, wenn so eine ganze Gruppe von Jungs unterwegs ist, dann gibt es Disziplin im Sport, klar, die gibt es aber... Auch bei Natur, wenn du sagst, ey, morgen Rock am Ring, wir müssen gut drauf sein, wir müssen ausgeschlafen sein, cheers. Trotzdem wird es am Abend vorher immer eine wilde Drecksau-Party.
Aber das
und wie oft passiert es
dann? Das kann ich beurteilen.
Gerade junge Männer stecken
bei euch
viel
ist
weg.
Das so. Bei euch ist das so. Aber ich sag dir auch eins, ohne jetzt irgendwie Kumpels in die Pfanne hauen zu wollen, jede Handballmannschaft hat mehr Rock'n'Roll als Rammstein. Zum Beispiel.
Na gut, das ist ja... So, jetzt,
also da
hat das mit Unschuld zu tun.
Nee, ich sage, ihr lebt jetzt schon noch so, wenn man auch hört, wie ihr im Tourbus lebt und so weiter und dass ihr das auch versucht, als Rock'n'Roll noch zu sehen und fällt euch offensichtlich auch nicht schwer. Aber wenn ihr jetzt andere Bands siehst, die auch einen gewissen Erfolgsgrad erreicht haben, da ist fast nichts mehr Rock'n'Roll.
Ja, also das stimmt. Man hört natürlich auch, dass Bandmember getrennt anreisen und so oder extra fliegen oder nicht im Bus.
Trotzdem natürlich der Fairness bei solchen Sachen natürlich auch sagen, wenn du das irgendwann 20 Jahre machst, was wir noch nicht ganz haben, aber irgendwann, ab einem gewissen Alter, musst du wahrscheinlich einfach auch. Also wenn du mit 50 noch Handball spielen würdest, müsstest du sie wahrscheinlich auch besser pflegen, als wenn du 24 bist. Und das ist, glaube ich, im Rock'n'Roll auch so.
Ja, aber Rock'n'Roll hat ja nicht immer mit Koma-Besäufnis zu tun. Man kann
schon.
Man kann ja auch, guck mal, wir haben so auch eine geile Zeit.
Hast du die Straight-Age-Bewegung ernst genommen?
Ich sage ja nicht Abstinenz, aber halt, wenn man zusammen auf eine Tour fährt oder auf einen Gig, ne, und im Bus irgendwie, wir swappen immer die Musik-DJ-Rolle, jeder darf mal Mucke auflegen,
na
Musik
klar.
Aufgedreht.
Ist ja ein Lifestyle-Ding
auch. Da trinkt man natürlich einer zu, aber das ist nicht nur das Löten, also, sondern auch das freundschaftliche Gang-Ding, ne, dass man zusammen da losfährt.
Aber das kann ich verstehen, weil zum Beispiel, wenn wir große Turniere gespielt haben, WM, Olympische Spiele, EM, dann war das Tabu. Dann war der Fokus nur auf das Ziel, Weltmeister zu werden. Und dann war 3 Wochen lang aber allerhöchste Disziplin. Ja, da hat doch nicht mal einer ein Bier getrunken am Abend oder so.
In der Tat.
Wenn das Turnier vorbei war, dann ging es natürlich zur Sache. Mhm. Ja, und in absoluten Ausnahmefällen hast du am Abend vor dem Spiel Bundesliga oder so mal einen getrunken.
Aber am Abend vor dem Spiel?
Aber in absoluten Ausnahmefällen. Ja. Normalerweise nach dem Spiel ging es zur Sache und maximal so 3 Tage vor dem Spiel. Ja. So, und ab dann hast du dich aber zusammengerissen und hast gesagt, okay, in 3 Tagen ist ein Spiel. Wäre auch nicht anders
gegangen. Was heißt eingetrunken? Ein Bier getrunken oder ein angelötet?
Na, dann schon auch richtig. Also nach dem Spiel dann schon auch richtig.
Ja, aber nicht vor dem Spiel.
Vor dem Spiel jetzt nicht.
Ein Bier.
Max. Es gibt Geschichten, wo ich es auch mal vor dem Spiel gemacht habe, als ich auch noch jünger war. Aber ich bin auch ein schlechtes Beispiel. Also ich hätte auch 4-5 Jahre länger spielen können, wenn ich ein bisschen mehr auf mich geachtet habe. Hätte.
Aber dann wärst du halb so cool gewesen und wärst vielleicht auch nicht der, den man heute als den Kretsche im Sport kennt.
Für mich wäre die Zeit wahrscheinlich selber halb so cool gewesen.
Exakt, darum jetzt ja auch im Leben.
Ja, ob ich jetzt irgendwie dann, sagen wir mal, nicht so erfolgreich und nicht so populär geworden wäre, lass mir dahingestellt. Aber ich habe meine Zeit für mich anders definiert, wie ich leben möchte und wie ich als Sportler erfolgreich sein möchte. Und meine Mutter hat es oft nicht gemocht, hat sie mir auch oft gesagt, dass sie es nicht mag, wenn ich jetzt so für mich definiere. Aber für mich gab es nur den Weg.
Interessiert uns auch, weil du warst ja damals, du warst ja immer Outlaw so ein bisschen, ne? Immer Außenseiter. Du warst ja tätowierte, gepierste mit bunten Haaren in der Nationalmannschaft und dann noch in den 90ern in der Zeit. Ich meine, heute ist jeder zugehackt irgendwie. Damals war es schon noch sehr special. Und also sehr eckig, sagen wir mal eckig. Ne, für
Anfang der 90er war ein Skandal.
Oh, das, was der Zuschauer sich erwartet hat von seinen Sportlervorbildern.
Für mich war es noch extremer, weil ich ließ mich natürlich 16, 17, 18, 19 Jahre, als ich so alt war, in Berlin tätowieren und unterschrieb dann meinen ersten Profivertrag in Gummersbach. Und so wie ich aussah, kam ich dann also nach Gummersbach. Und das war natürlich der absolute Kulturschock.
Der bunte Vogel.
So, und natürlich wurde in Gummersbach mit Tätowierung assoziiert, Knast, Drogen.
Ja.
Das waren die gängigen Assoziationen. Ja. Selbst zu langen Haaren wurde gesagt, also,
geht nicht.
Freund, du bist doch Dealer. Handballspieler ist doch nicht dein Hauptberuf.
Genau. Das ist doch nur eine Tarnung hier.
So, also was willst du denn eigentlich hier? Und das waren so Lehrjahre heute.
Also war das ätzend aber vielleicht oder hast du eigentlich Bock drauf? Weil man hat ja auch Bock drauf irgendwie
zu
ein bisschen.
Provozieren,
ne?
Da ein bisschen einen Keil reintreiben in diese spießige Attitude.
Es wurde dann natürlich cool, als du Leistung gebracht hast. In dem Moment, wo du dann erfolgreich bist.
Aber dann macht es ja auch Spaß, oder?
Dann findest du die Leute cool.
Dann kannst du einen Finger zeigen.
Wenn der Schritt nicht gekommen wäre, dann wäre ich immer der idiotische Assi gewesen.
Haben wir schon immer gewusst.
Der halt irgendwie am Alkohol verendet ist und es nie zu irgendwas gebracht hat. Mhm. Aber in dem Moment, wo Leute, die ein bisschen anders sind, erfolgreich werden, dann fangen die Leute cool. an, cool
dann zu finden. Dann ist es was Besonderes.
Dann ist es was Besonderes.
Ja. So war es halt immer.
Mensch. Also, er soll mal bleiben, wie er ist. Ist ja irgendwie eine Erfolgsformel. Er scheint ja damit erfolgreich zu sein. Und dann setzte sich so weit fort, als du dann gesehen hast, okay, das kommt irgendwie cool an. Jetzt kommen hier auch Einladungen von irgendwelchen Talkshows, wo du dich auch einigermaßen verkaufen kannst. Jetzt pflegst du das mal so ein bisschen mehr. Jetzt lässt du dich erst richtig zutätowieren und färbst dir die Haare und so. Was im Nachhinein natürlich totaler Bullshit und Schwachsinn ist. Auch das, weil ich dann, wenn ich mir heute alte Talkshows angucke, Harald Schmidt oder so, das musst du nach 30 Sekunden ausschalten. Es ist einfach nur schlecht.
War das Alter? Weißt du?
Damals waren die Leute cool. Ich fand es selber irgendwie cool.
Naja, aber wenn ich mir heute anschaue, ist schlimm. Ja gut, wenn man sich wenn man damals selbstbewusst und cool ist und auch noch damit ankommt, dann war das zu der Zeit genau richtig.
Ich finde auch, dass er dazu hört und dass er das ja auch ausmacht. Und keiner von uns würde mit dem eigenen 20-jährigen Bild jetzt wieder rumlaufen wollen. Also
ja, aber ich kann
mit der Einstellung und so. Ändert sich natürlich.
Ich kann verstehen, warum damals die Älteren, die damals so alt waren, wie ich heute bin, sagen, Alter, was ein Assi. Was ein Typ, der schmeißt mit Parolen um sich. Der hat überhaupt keine Ahnung von der Welt und haut hier irgendwie eine Schlagzeile nach der anderen raus und wie der sich benimmt, wie der da sitzt. Was ein Assi. Kann ich heute völlig nachvollziehen. Wenn ich mich heute sehen würde, als mein Spieler bei den Füchsen Berlin, also wenn ich heute spielen würde bei den Füchsen Berlin mit Anfang 20, würde ich wahrscheinlich als Vorstandssport auch sagen, Alter, komm mal klar.
Naja, klar.
Jetzt guck mal, wo du hier bist, bei welchem Verein, welche gesellschaftliche Verantwortung du hast und. Und du bist Vorbild. Ich habe doch damals überhaupt nicht realisiert, Vorbild zu sein. Ich wollte doch ja kein Vorbild sein.
Natürlich nicht.
Sollen sie sich doch ihre Eltern oder andere Vorbilder nehmen? Warum denn mich?
Also pass auf, du hast schon echt viel gemacht. Ja. Hast du schon mal mit Musik probiert? Komm, hau raus.
Es gibt tatsächlich aus dem Metier immer mal Anfragen. Es gibt ja so Sendungen, ja. Wo man nicht gesehen wird, wer...
Naja, wer verstehe.
So, irgendwann mal so einen schönen Mallorca-Remix oder so von so, Kretsche.
Wo die halt dann anfragen, möchtest du an dem Format nicht mal teilnehmen? Mhm. Ja, wo halt vorher nicht klar ist, wer steckt denn unter der Maskerade und so weiter.
Verstehe dich. Das ist jetzt sehr kryptisch, aber
ich kapiere gar nichts. Und ich traue mir das nicht zu. Also ich bin der Meinung, dass ich nicht singen kann.
Ja, gut. Aber hast du mal Bock gehabt?
Ich singe andauernd.
In der Dusche, im Auto?
Ja, wir singen, wenn wir mit den Freunden unterwegs sind, dann machen wir die Playlist an und singen natürlich permanent. Schlager.
Auf dem Golfplatz.
Mallorca, jedes Jahr Arenal. Natürlich kenne ich alle Texte. Ja, 15 Jahre in Folge Mannschaftsabschlussfahrt nach Arenal. Du kennst jeden Schlager.
Ja. Was würde Eddie Vedder sagen?
Eddie Vedder, wenn er mich gesehen hätte, wäre er wahrscheinlich
aber noch kleiner. Hättest du Bock, in einer Rockband zu singen oder Gitarre zu spielen? Oder
ja, so? Fand ich schon immer geil. Aber klar.
Ist also ja, sind wir dann Frontmann, Gitarrist, Schlagzeuger? Was wäre dein Ding?
Boah, immer Front.
Oder?
Also da hinten ist nicht für mich.
Nee, ne?
Also, ich meine, unser Freund Schneider war ja auch schon hier, so Schlagzeuger einfach im Hintergrund sitzen, obwohl er schon lässig
ist. Schlagzeuger bei Rammstein ist aber auch immer noch 10-mal mehr als Sänger irgendwo anders.
Das stimmt schon, auch der Moment, wenn der Schlagzeuger aufsteht und zum Publikum so macht.
Das ist schon gut, ne? Hat schon Führungsqualität.
Guck Schlagzeugern so gern zu, am Bühnenrand irgendwo auf Festivals und der Drummer arbeitet da und das ganze Podest wackelt. Also du bist Schlagzeuger, ist mein Lieblings.
Du bist aber auch Musiker, du bist Insider.
Ja, okay.
Also frag mal 80% der latenten Chili Peppers Fans, wie der Schlagzeuger heißt. Wissen die doch alle nicht.
Stimmt.
Die wissen maximal, wie der Sänger heißt und fertig. Und deswegen, also so aus Eitelkeitsgründen und
deswegen
aus
du auch immer
würde man ja nicht in einer Rockband spielen, sondern man findet den Lifestyle cool.
Deswegen warst du ja auch nicht im Tor. Im Handball.
Zum Beispiel. Ja. Hätte ich auch zu viel Angst davor gehabt. Für mich hat es nur zum Linksaußen gereicht. Ja.
Genau. Aber du bist auch ein Rammstein-Fan, ne?
Ja.
Also groß, du hast, glaube ich, wie viele groß. Konzerte, weißt du, wie viele Konzerte du bereist hast? Weil wenn man zu Rammstein geht, trifft man dich eigentlich immer.
Ja.
Natürlich nicht links außen, sondern immer hinten im VIP-Bereich.
Ja, das muss ich zugeben. Ich glaube, vielleicht 50.
50? Nee, ich hätte 100 gesagt.
Nee.
Aber in Deutschland oder bist du auch gereist?
Ich bin auch gereist. Ich habe mir mal so einen Kindheitstraum erfüllt und bin mit denen mal eine Woche auf Tour gegangen. Habe einfach mal gefragt und dann
komplett
war es halt wirklich so, dass es gab 3 Tourbusse und,
oh, das ist aber lange
und
her,
einer ist geflogen. Und diese 3 Tourbusse waren immer für 2 Leute.
Aha.
Und in dem Tourbus vom Drummer war halt nur er, weil es sind ja 6. Einer ist geflogen. Also.
Mhm. Ja.
Und dann sind wir zu zweit. Ich bin in Basel bin ich eingestiegen, erste Konzert, dann nach Genf, dann nach Wien. München und in Leipzig bin ich wieder ausgestiegen. Bin eine Woche mitgefahren.
Aber du kannst dich erinnern, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Und das war, also auf einer persönlichen Basis zwischen ihm und mir, zwischen Schneider und mir, war halt eine sensationelle Reise.
Ja.
Und die einzige Party, die wir gemacht haben, habe ich am Day Off organisiert in Wien. Mhm. Konzert, freier Tag.
Partymanager.
Genau, und dann hab ich gesagt, also gut, Leute, wir sind jetzt 3 Tage hier auf Tour.
Jetzt reicht's aber
hier
mal.
Hier ist offensichtlich nichts passiert, außer dass ein Kassettenrekorder in der Umkleidekabine aufgestellt wird, wo eine CD eingelegt wird und Musik gemacht wird.
Habe ich mir anders vorgestellt mit dem Rock'n'Roll.
Habe ich mir anders vorgestellt. Wenn wir nach Wien kommen, organisiere ich einen Abend.
Okay.
Und dann haben wir gemacht.
Und alle
waren sehr guter Abend. Ja? War ein guter Abend, ja.
Okay, dann lassen wir mal so stehen.
Ja, genau.
Ansonsten war ich in Budapest oder in
und die geilste Show ever? Beste Show?
Südfrankreich. In dem Kolosseum. In Nîmes. Da haben sie in einem alten Kolosseum. Steht, mitten in der Stadt steht ein altes Kolosseum.
Geil.
Ein Traum. Also wirklich eine Venue. Unfassbar. Und dort hat Rammstein, glaube ich, 3 oder 4 Konzerte gemacht. Und das war unfassbar.
An 3, 4 Tagen.
Ja, sind sie. Krass. Und die steht mitten im Zentrum, dieses Kolosseum. Also mitten im Zentrum der Stadt. Und da sind die Rammstein-Fans aus der ganzen Welt angereist. Ich glaube, 16.000 haben da reingepasst. Das war schon sensationell. Boah. Frag nie einen Rammstein-Fan nach der geilsten Show ever, weil
klar.
Jede Show natürlich.
Ja, die hauen ja,
ja
jede
natürlich.
Show ist immer
wie absolut. Ever.
Da ist nichts dem Zufall überlassen. Glaube,
also wenn du dir so ein Kindheits- oder wenn du so einen Traum erfüllen willst, dann musst du sie einmal in Moskau gesehen haben.
Hm.
Das wäre, glaube ich, dann nochmal ein Mega-Highlight in Russland, Rammstein in Russland zu sehen.
Oder Mexiko oder
Mexiko,
so.
Mexiko, glaube ich. Und in Amerika habe ich es auch noch nicht gesehen. Ja. Also das, glaube ich, ist dann auch nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Wenn sie nächstes Jahr die Stadiontour in Amerika machen.
Wenn sie dürfen.
Fußballstadiontour.
Ja. Genau, Wahnsinn.
Ja, ich meine, wie geil Live-Konzerte sind und Stadionkonzerte. Und stell dir vor, es gibt es nicht mehr. Es geht nicht.
Also was ich bei Rammstein auch geil finde, Rammstein hat nicht einmal in ihrem ganzen Leben sich kommerzialisiert. Im Gegenteil. Das ist eine Band, die hat so eine Sensibilität für den Scheiß. Also alles, was ich denen auch selber schon mal vorgeschlagen habe, wurde immer alles abgelehnt.
Zum Beispiel, Handball spielen auf der Bühne oder so.
Ja, also gar nicht.
Kooperation.
Wollen die nichts zu tun haben.
Ja, ja. Ja, gut.
Naja, aber sagen wir mal, ich weiß, was du meinst, aber nicht kommerzialisiert ist natürlich insofern, sagen wir mal so, sie haben ein extrem gutes Gefühl dafür, um so cool wie möglich zu sein, um diese Begehrlichkeit des alten Rock'n'Roll-Mythos aufrechtzuerhalten, dass man sagt, die brauchen das alles, was andere heute machen, brauchen, also an Werbung, Marketing, Social Media. Rammstein sind einfach immer cool for school. Ja, aber die sind auch die Einzigen, die es dürfen und können. Letzte Weil da funktioniert es halt. Ne? Mega.
Deutschland.
Ja, natürlich
sie
mega.
Sind ja an sich ein mega kommerzieller Komplex.
Natürlich, sie sind kommerziell, aber sie leben halt von dieser extremen Reduzierung und aufs Maximale halt. Ja?
Also, die machen auch nichts neben der Spur. Das Design ist immer gleich. Also du siehst... Wenn du es siehst und wenn du es hörst, weißt du sofort, es ist Rammstein. Jeder weiß das auf der
Welt. Naja, die sagen nicht, wir wollen jetzt mal ein bisschen ein paar flockige Beats haben. Nee. Ja? So, oder wir machen mal ein bisschen...
Und das wäre ACDC, die brauchen das auch nicht. Ne? Die klingen auch, hörst du einen Takt und weißt, wer es ist.
Aber du musst auf authentisch bleiben oder auch Schuster bei deinen Leisten. Wir haben das ja auch immer wieder, denkst du drüber nach, aber am Ende...
Ihr habt aber schon einen entscheidenden Schritt gemacht von der Coverband zur Band, die ihre eigenen Songs schreibt.
Ja, aber vom musikalischen Bild her versucht man sich immer frisch zu halten, aber trotzdem musst du ja... diese Unique im Sound musst du ja behalten. Also du kannst ja nicht, wenn wir morgen jetzt nur noch Akustikballaden machen würden, dann sagen wir, hätten keinen Bock mehr auf diese ganze Cowboy-Western-Kiste. Ja,
was wäre denn, wenn ihr beide jetzt zum Beispiel sagt, Alter, Cowboy, jetzt reicht's. Ich bin jetzt
50. Ich glaube, das könnten wir machen, aber dann glaube ich, würden die Leute zu Recht auch sagen, das ist jetzt nicht mehr meine Band.
Ja, also nicht mehr Bosshaus halt, wie man es kennt. Wir haben jetzt auch schon 17 Jahre auf dem Kasten ungefähr und wir haben natürlich da einen Abdruck hinterlassen. Das sind wir und wir verändern uns immer wieder ein bisschen, aber ohne unsere Spur zu verlassen. Also es bleibt schon immer der Sound oder im Gesamtbild schon erkennbar.
Ja,
aber ohne sich zu wiederholen halt. Ne?
Und ich glaube, dass auch eine gewisse Größe dahinter steckt und eine Erkenntnis, dass, weil man als Band, als Künstler auch dazu neigt, natürlich kannst du dir keinen vorstellen, wenn du sagst, ey, machst 10 Jahre denselben Sound. Dann sagst du immer, ja, aber ich hätte auch mal Bock auf was anderes. Mhm. Ist ja nachvollziehbar. Weißt du, so wie du sagst, du bist als Handballer, sagst du, ich würde auch mal Tennis spielen wollen oder golfen. Machst du jetzt halt in der Freizeit so, ne? Mhm. Aber in deiner Karriere, wir sagen, wenn du dafür stehst, was du kannst und wofür du bekannt geworden bist und was du gut machst und wofür die Leute dich respektieren und abfeiern, dann bleib dabei und sag nicht, will jetzt aber Golf spielen.
Mhm. Ja, in eurem Genre gibt es ja auch keinen.
Eben.
Gibt ja keine Konkurrenz.
Und der würde ja keinem helfen. Also wir können ja nebenbei zu Hause was anderes machen. Weißt du, wenn ich Bock auf Jazz habe, in einer Hobbygruppe mach ich's halt. Aber
also,
eh nicht.
Also Rammstein ist mit deine Lieblingsband. Ja. Was noch so?
Ja, ich bin so ein Kind der 90er natürlich. Also Grunge ist meine Zeit. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich in den letzten 20 Jahren zwei spannende Bands gefunden habe. Und der Rest kommt von vor dieser Zeit. Mhm. Also die eine spannende Band sind irgendwie die Black Keys. Die haben mich gekriegt.
Absolut.
Und die andere spannende Band hat mir tatsächlich mein Freund Schneider, Stone...
Temple Pilots.
Nee, ach Quatsch, eine neue Band. Eine englische Band, weißes Cover mit so einem schwarzen Strubbelpeterkopf. Siehst du, jetzt habe ich nicht mehr den Namen gemerkt.
Strubbelpeterkopf?
Ja, das ist...
Bosshaus.
Nein, eine englische Band mit S. Fuck.
Na, mit S.
Gucken.
Ja, guck nach.
Social Stone. So, fuck. Bin ich
doch. Naja, gut.
Ansonsten sind es die 90er.
Also, okay, also Top-Bands, Pearl Jam.
Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Grunge halt. Natürlich. Soundgarden. So, das ist so eigentlich das Placebo. Chili Peppers.
Ja, das ist auch so meine Sozialisierung. Wir hatten es ja vorhin mal kurz, bevor wir anfingen mit dem Podcast. Die Frage, warum ist es eigentlich so, dass man immer die Sachen, die man in seiner Hochphase, also wo Musik den wichtigsten Punkt im Leben, also
Musik entdeckt hat für sich so als Lebensinhalt,
wo man so Fan war, wo das alles war letztendlich, ne? Dass man immer noch diese Musik hört, weil das ist ja nicht nur, dass man mal sagt, ja, die waren einfach geiler als alle heute, weil auch Leute, die älter sind als wir, sagen, ein anderes Jahrzehnt hatte die besseren Bands, oder die Kids, die irgendwie 2010er Bands erlebt haben, würden immer sagen, ja, nee, die Bands in meiner Ära, die waren die geilsten. Ja. Hängt das mit dem Alter zusammen oder waren die einfach besser?
Also, wie war denn früher? Ich bin zum CD-Händler meines Vertrauens gegangen in den 90ern und der hat mir 9 neue CDs hingelegt. Die habe ich dann mit der Kopfhörer im Laden kurz reingehört, die es gibt. Und bei mir war es immer so, wenn ich ein Album höre, dann höre ich, ob da ein Hit drauf ist oder ob nicht. Also, entweder man hatte oder man hatte.
Macht einen an oder nicht, ja klar.
So, und dann hast du dir halt von den 9 irgendwie eine mitgenommen oder 2. Irgendwann kann man mal ein bisschen softere sagen, kann man die Counting Crows dazu oder was auch immer. Und dann hast du gesagt, finde ich geil. Ja. Und das ist einfach dann auch das Lebensgefühl gewesen, alle 2 Wochen zu dem zu gehen und wieder was Neues zu hören. Ja.
Und zu entdecken.
Dann gehst du auf Konzerte, hast natürlich irgendwie dein erstes Mädel im Arm und so weiter und denkst, Alter, bei Pearl Jam geht's ab. Mhm. Ja, in 93 Go Bang Festival, Wuhlheide. Ich meine, heute gehen wir auf Konzerte und sitzen im VIP-Raum.
Ja, das stimmt.
Damals sind wir auf Konzerte gegangen.
Also prägende Ereignisse und Erlebnisse, die halt dann auch im, sagen wir mal, im Älterwerden
Lebensgefühl.
Gefühle auslösen heute noch, die man damals hatte, wenn man die Musik hört.
Ich meine, fährst heute Auto, hörst irgendeinen Song und denkst dir, damals 93 auf dem Weg nach sowieso und fühlst dich wieder jung, wie die Scheiße das klingt. Wie nein, scheiße aber, klingt denn, ich fühle mich wieder jung.
Ja, aber das ist doch so, dass du dann auch deiner damaligen Freundin ein Lied gewidmet hast.
Oder eine Mixkassette gemacht hast.
Wann hast du das zum letzten Mal in den letzten 10 Jahren gemacht? Also klar habe ich jetzt seit 5 Jahren eine neue Frau an meiner Seite und da verbindest du auch wieder eine gewisse Musik mit in gewissen Momenten.
Aber eher so Lana Del Rey oder
aber,
so.
Aber anders, aber meistens dann Portishead, was du eh schon früher auch wieder gehört hast.
Ja, klar.
Die zweite Band hieß Royal Blood.
Die kenne ich auch. Das
sind die einzigen beiden Bands, die mich irgendwie gekriegt haben. Aber auch anders. Damals bist du auf Konzerte gegangen, wo 50 Zuschauer waren.
Ja, logisch.
Du bist ja mal in die Hasenheide gegangen und hast dir The Beautiful House angeguckt oder sowas. Mhm. Oder keine Ahnung.
Irgendwas, na logisch, halt oder SO 36.
Ja, ja. House Martens, oder?
House Martens, genau, sowas. Oder keine Ahnung, was ich da noch alles gesehen habe. Elvis, irgendwie, der dann Elvis nachgemacht hat. The King. Da bist du nach Halle gefahren.
Der war großartig,
um den Typen zu sehen. Und da hast du ganz viel Freude und fand's geil.
Früher war ich auf 3 oder 4 Mal in der Woche auf Konzerten. Ja. Da warst du halt im Knackclub irgendwie, wo 300 Leute reingingen, hast du irgendwie 10 Mark bezahlt und hattest ein geiles Konzert und es war immer auch völlig Latte, ob es groß oder klein war.
Und die gibt es heute bestimmt immer noch, aber wir gehen nicht mehr hin. Weißt du, weil wir sagen, nee.
Ja, also die Clubs gibt es, Knack gibt es nicht mehr, es gibt viele kleine Clubs, gibt es nicht mehr. Das ist schon dramatisch. Erstens, weil der Nachwuchs ein bisschen fehlt, aber auch die Voraussetzungen, die müssen zu viel GEMA abdrücken und lohnt sich nicht mehr und es fehlt einfach an Programm, einfach weil die klassisch die Jugend, die Kids heute, die zieht es nicht unbedingt in Club, um Livebands zu sehen.
Und weil du gerade meintest, diese quasi kuratierte, um es mal hochtrabend auszudrücken, kuratierte Musikempfehlung, was früher dein Plattendealer gemacht hat. Ja. Weil wie immer der auch so, bin dahin, der kannte einen, der wusste, ey Alec, wie geht's hier? Wieder 5 Sachen, die sind reingekommen die Woche, hör mal rein, ist was für dich. Ja. Weißt du, dann hast du Empfehlungen bekommen, dann hast du noch irgendwie ein Magazin, ein Visions oder ein Rockhard oder so, hast du gelesen.
Wer sind denn heute die Idole? Wer sind heute die Vorgaben machen? Das sind meistens Hip-Hopper. Das ist doch die Bewegung der Kids heutzutage.
Ja, aber
die folgen irgendwie, wie heißt Capital Bra oder wie er heißt. Das ist der erfolgreichste Musiker der heutigen Zeit, weil die Kids das irgendwie idolisieren oder weil sie das irgendwie glorifizieren. Ja? Ja.
Und halt zwischen 9 und 13 die Hauptklientel.
Den coolen, hippen Rocker in dem Alter gibt es halt in unserer Generation oder
Im Moment nicht mehr. Ist auch so. Ja? Im Moment ist Rock quasi nahezu dead.
Hip-Hop ist das Grunge von heute. Damals waren Grunger noch Eddie Vedder, Kurt Cobain, die waren damals cool.
Du, wir haben auch
ein bisschen Hip-Hop gehört, House of Pain oder sowas. Ja.
Und selbst die Acts, die quasi antikommerziell, anti-Mainstream mega erfolgreich sind, so eine Billie Eilish zum Beispiel, die ich ganz cool finde, die ja eigentlich um die Ecke kommt wie Kurt Cobain damals, ne? Also so ein bisschen wie sagt man, bisschen abgerockt, bisschen Depri, so, ne? Ein bisschen irgendwie
Heroin-Look.
Ja, genau. Traurig, alles scheiße, bisschen suicidal-mäßig hier und da. Aber gleichzeitig hat sie aber auch die Doppelseite in der Vogue mit Louis Vuitton. Für die Kids heute ist es aber alles eins, weil du bist halt irgendwie Musikikone, gleichzeitig Markenbotschafter und die findet auch noch cool und ist eigentlich der Inhalt vollkommen Latte.
Erfolg hat heute nur mit, oder fast ausschließlich mit Kommerz zu tun.
Absolut. Ja, ja.
So, also du hast immer das Ziel. Und klar war früher Kommerz auch schon wichtig und logisch waren es riesen erfolgreiche Bands. Aber ich glaube nicht, dass es der allererste Anspruch war. Würden die heute auch nicht sagen. Hm. Auch Capital Bra würde nicht sagen, Kommerz ist für mich die Nummer 1.
Glaube ich nicht. Würde er schon sagen.
Keine Ahnung. Einfach würde das nicht sagen.
Aber Rolex in die Kamera halten und den fetten Schlitten auspacken, irgendwie ist es schon sehr wichtig.
Oder die kleine Jungshandtasche umbinden.
Aber mein Junge, der kann Hip-Hop-Texte, der kann natürlich nicht, kennt nicht einen Rocksong. Ja.
Das ist schade.
Obwohl er damals mit 5 Jahren mit der selbstgebastelten Gitarre zu Rammstein gesungen hat. Ja. Okay, der Text war nicht ganz jugendfrei. Und als er im Kindergarten den Song nochmal gesungen hat, kam dann natürlich ein Anruf aus dem Kindergarten. Was denn das hier soll? Ein Kind brennt.
Ein Mensch brennt.
Ein Mensch brennt.
Quick and Dirty heißt unsere nächste Kategorie, um diesen Kommerz-Talk mal ein bisschen aufzulockern.
Ja, mach mal.
Du sagst einfach entweder oder, das oder jenes, ja? Also Fishing for Compliments oder Angeln in Kanada?
Angeln in Kanada. Also Fishing for Compliments wird sofort enttarnt. Also es gibt eigentlich oft nichts Schlimmeres. Gerade in der Instagram-Gesellschaft sieht man das sofort.
Da ist man auf die Schwierigkeit ganz schön aufgeklärt.
Ja? Total.
Aber sag mal, wenn man Instagram macht, dann ist es nichts anderes als das.
Natürlich.
Darstellungspodium und eigentlich ist es, du zeigst die gute Welt.
Eine narzisstische Gesellschaft.
Ja, selbst wenn es nicht gut ist, aber du gibst dir einfach Mühe, eine gute Welt zu zeigen manchmal. Und Angeln in Kanada wollte ich schon immer machen. Also ich meine, ich mache gerade Angeln in Wandlitz, aber in Kanada war ich noch nicht.
Ne? Nee. Wandlitz ist auch schön.
Das ist super schön.
Was fängst du da?
Blei, Schleie, Rotfedern. Alles, was man nicht essen kann.
Das klingt großartig. Handball oder Abiball?
Ich hatte überhaupt keinen Abiball, also Handball.
Ja, und hier deine Tochter?
Meine Tochter mit der, also durfte ich sie natürlich nicht begleiten auf ihren Abiball, aber bei der Abi-Veranstaltung, was in der Kirche in Magdeburg stattgefunden hat, da war ich dabei. Ansonsten ist es natürlich ganz klar Handball, aber ich hatte keinen Abiball, weil ich habe mein Abitur mit 2 weiteren Mitschülern gemacht, 3 Jahre lang. Wir waren zu dritt in der Klasse. Ja. Das hatte folgenden Grund, und zwar waren wir ja auf der Sportschule, und da wurden 17 pro Jahrgang eingeschult. Also unsere Mannschaft wurde eingeschult. Und von den 17 machten dann nur 3 Abitur.
Blieb nicht übrig.
Deswegen haben wir zu dritt 3 Jahre Abi gemacht. Einer war eigentlich immer nicht da. Ja. Deswegen hast du das Abi eigentlich auch relativ gut gemacht, weil du konntest nicht irgendwie pennen oder irgendwie unentschuldigt fehlen. Das war nicht möglich. Und natürlich macht es auch keinen Sinn, unter den 3 Leuten dann einen Abiball zu machen.
Na logo.
Klingt logisch. Olympisches Dorf oder Gummersbach?
Oh, das ist eine gemeine Frage. Also ihr, die ihr nie ein olympisches Dorf gesehen habt, das kann man euch auch nicht richtig erzählen. Also das olympische Dorf ist wie so ein riesengroßer Planet Sport. Das heißt, die besten Athleten der Welt, die das eine mit dir teilen, nämlich den größten Traum von einer olympischen Medaille oder Teilnahme auf einem Ort, wo keine Kameras rein dürfen.
Muss grandios sein.
Es ist unfassbar. Also
ich wage mir kaum vorzustellen, wie die Partys dort sind.
Unterschiedlich.
Ja?
Also muss man ehrlich sagen, und auch das soll nicht despektierlich klingen, der südamerikanische und afrikanische Kontinent hat schon mehr Wert auf die Partys gelegt. Die Europäer, Asiaten waren schon disziplinierter im Sinne von, wir wollen auch was gewinnen hier.
Ja? Okay.
Aber du hättest den ganzen Tag nur an der Kaffeestation oder in der Mensa sitzen können. Und hast die unfassbarsten Athleten kennengelernt, hast so geile Gespräche auch geführt, irgendwie, wie die dazu kamen. Es wäre ungefähr so, als wenn es ein Musikfestival geben würde mit all euren Favorite Bands.
Ja.
Wir hatten ein ähnliches Gefühl mal, als wir in Australien waren. Bei dem
Soundwave Tour.
Soundwave Festival, also wo ein Festival über 2 Wochen in 5 großen australischen Städten stattfindet. Immer dasselbe Line-Up zieht weiter.
Im Flieger, so alle ungefähr. Zusammen zur nächsten Stadt.
Von Green Day über Placebo, über Alice in Chains, alle sitzen in einem Flieger und du sitzt nach dem Festival im selben Bus und fährst zum Hotel.
Und der Flughafen hat da schon zu. Es gibt noch einen Charterflug abends um 11 von Perth nach Adelaide oder umgekehrt. Und alle Bands und Crew rein in Flughafen, in dieses Flugzeug, das noch da wartet auf der Landebahn.
Ja.
Und dann geht's los. Ne? Da war eine Stimmung natürlich im Flugzeug. Du, das zeigt ja wahrscheinlich besser als im Olympischen Dorf.
ohne Frage, weil die Hälfte, mindestens die Hälfte der Athleten sind natürlich so, dass die was gewinnen wollen.
Na,
weil,
logisch.
Weil für die meisten Sportler auf der Welt heißt eine olympische Medaille,
alles,
nie wieder arbeiten zu müssen.
Hm.
Also wenn du in China ein olympisches Gold holst, dann kriegst du eine lebenslange Rente vom
Staat. Ist es so, wirklich?
Ach, ja, bei Chinesen ein bisschen national.
Wenn du in Russen olympisches Gold holst, dann kriegst du halt eine Rente bis an dein Lebensende.
Ja, bei, den Amis kriegst du Werbeverträge wahrscheinlich bis zum Lebensende. Oder?
Und hier?
Nein, ich glaube, wir haben 3000 Euro für eine Silbermedaille bekommen.
Also hier einmalig oder monatlich?
Einmalig.
Oh Gott.
Einmalig. Also das
dann lohnt sich das ja gar nicht.
In solchen Ländern, also ist es einfach das Ticket aus einer Welt, in der du nicht mehr sein möchtest. Ja. Deswegen trainieren die natürlich auch verdammt hart.
Klar.
Oder in Afrika, wenn die Kenianer irgendwie 3000 Meter Olympiasieger werden, sind das natürlich Staatshelden und müssen dann in ihrem Leben nichts mehr machen.
Mhm.
Ja. Deswegen urteilt sich auch von draußen immer so leicht über Doping oder Nicht-Doping. Wenn du aber weißt, was das für den Sportler bedeutet, der das dann gewinnt und was der bereit ist, dafür zu tun, dann sieht das aus der anderen Perspektive natürlich nicht besser aus, aber nachvollziehbar oft. Also der Druck ist natürlich auch enorm. Aber nochmal, in diesem olympischen Dorf, also das war eine der größten Erfahrungen. Ich durfte es dreimal machen, weil ich dreimal Olympische Spiele gespielt habe. Erstes Mal hat mich Handball überhaupt nicht interessiert. Ich wollte einfach nur zu Olympischen Spielen. Da saß ich, glaube ich, nur in der Mensa und war abends unterwegs. Und das war das schlechteste Turnier, was wir und ich persönlich jemals gespielt haben. Nur 7. oder 8. geworden, weil du völlig geflasht warst von diesem Erlebnis Olympische Spiele. Zweiten Mal Sydney, wollte man dann schon mehr.
Mhm.
Und dann in Athen beim dritten Mal, da haben wir dann Silber geholt, was schon auch geil war. Geil.
Also Olympisches Dorf.
Ja.
Ja, fair enough.
Finde ich auch.
Wohnung über K73 oder Tattoo-Laden?
Gehört beides der Vergangenheit an. Also ganz ehrlich, letztes Mal
Tattoo. Kann man noch mehr auf Tattoos?
Ja, ich habe meinen Sohn tätowieren lassen. Das war das letzte Tattoo. Aber mittlerweile.
Hast du deinen Sohn tätowieren lassen?
Ich habe mir meinen Sohn.
Achso, ich dachte, du hast deinen Sohn mitgenommen und gesagt, tätowieren Sie den bitte.
Ja, so, einmal voll noch.
Hör mal zu, der hört zu viel Hip-Hop, tätowier den mal.
Ja, Kapitän. Boah. aber mittlerweile, auch das ist ja leider scheiße, was man in der Öffentlichkeit nicht so rüberbringen sollte. Mittlerweile kennen wir halt Freunde, die tätowieren und die besuchen uns dann und dann wird zu Hause tätowiert.
Na klar,
so, also zu Hause. Man geht eigentlich nicht mehr ins Studio.
Man lässt zu Hause tätowieren.
So, sehr schön.
Man schmückt sich nicht gern mit dieser Information, aber es ist natürlich wesentlich angenehmer, zu Hause tätowiert zu werden.
Ah. Aftershow-Party mit Rammstein oder Eddie Vedder?
Würde mich immer für Rammstein da entscheiden.
Also obwohl da nur ein Kassettenrekorder steht.
Sehr wie, ja, weil ich glaube immer an das Gute in den Menschen in der Band.
Als glaube, Potenzial. Ich, glaube, du musst als Sportdirektor auch das Potenzial erkennen.
Ich glaube, dass sich jeder auch noch immer verbessern kann und möchte.
Ja. Die haben sich, glaube ich, extra aus Höflichkeit zurückgehalten, weil du dabei warst. Ne?
Ja,
du
wahrscheinlich.
Das, das war übrigens das Phänomen früher, als ich noch Handballer war, wenn ich mit Musikern Zeit verbracht habe. Ich habe ja auch mit Musikern Zeit verbracht, die andere Substanzen genommen haben als Alkohol. Und dann hast halt abends die Nacht durchgemacht und so weiter, auf Ibiza oder sonst wo. Und dann kam immer mal die Frage, willst du? Und dann gesagt, Freunde, ganz ehrlich, also A, ist es jetzt nicht mein Ding? Und B, kann es sein, dass morgen, egal wo wir sind, Dopingkontrollen kommen?
Ja, klar.
Und wenn es nachgewiesen wird, bin ich am Arsch. Und dann setzte sich sowas durch, wenn Substanzen halt kamen an so einem Abend, dass man mich gar nicht mehr fragte. Und irgendwie gesagt haben, okay, wir alle, Kretsches raus, den müssen wir schützen. Und es war dann okay, bis dann irgendwann rauskam, dass wenn du passiv rauchst, wenn andere Marihuana halt rauchen, hat es genauso eine Einwirkung. Also dann durften die auch nicht mehr bei mir zu Hause einen Joint rauchen zum Beispiel.
Ja.
Das war dann auch vorbei. Das fanden sie dann schon eher scheiße.
Ja, klar. Das war dann der Beginn, dass seine Freunde flöten gingen.
Freundschaften sind auseinandergebrochen in der Zeit. Und dann war klar, dann wurde immer der Satz gesagt, Kretsch, okay, wir haben absolutes Verständnis, Rücksicht und so weiter. Aber wenn du mal aufhörst mit Handball, dann sehen
dann
wir
geht's
uns.
Ab.
Dann sehen wir uns wieder. So war immer der Satz, als
See
ich
so
Mitte, Ende 20 war. Und als ich dann aufgehört habe mit 34, gab es dann aber auch keine Nachfragen mehr. Da war das Thema dann vergessen, beziehungsweise waren die, die damals dann die Substanzen genommen hatten, so alt,
so drüber,
dass sie das nicht mehr gemacht haben.
Also doch, das interessiert mich noch. Never have I ever vorsätzlich und bewusst gefoult. Gehört zur Strategie?
Natürlich.
Unbedingt, oder? Also kalkuliert man, ist man, also da muss man sehr schnell im Kopf sein, glaube ich, zu sagen, jetzt eine gelbe oder rote Karte provozieren, um ein Spiel Sieg oder wie auch immer. Also um zu verhindern, dass der Gegner gewinnt.
Naja,
geht man da so weit?
Ne, also du hast ja im Laufe deiner Karriere, gab es ja richtige Spezialisten für sowas. Also jede Mannschaft, hatte irgendjemand.
Immer sagt hier, ey, Peter, jetzt dein Turn. Und okay.
Der war der Schläger, der hatte die spezielle Aufgabe.
Tatsächlich? Also früher war das so natürlich.
Die gegnerische Mannschaft.
Bei den Füchsen ist es heute nicht mehr so.
Heute gibt's
heute
nein. Also heute willst du so Spezialisten noch gar nicht mehr bezahlen.
Kannst du auch gar nicht.
In den 80er Jahren.
3000 Euro pro Silbermedaille.
In den 80er, 90er Jahren, wo das Gehalt 2000 Mark war, da konntest du dir auch noch so einen Spezialisten mit in den Kader holen. Mhm. Ja, und dann gibt es zwei Situationen, wenn der gegnerische Torwart zu gut war, dann wurde gesagt, so, jetzt.
Der Cleaner.
Der kriegt jetzt den nächsten Ball auf den Kopf. Mhm. So, den müssen wir rausschießen.
Ach echt?
Und dann war das eine klare Ansage, die intern offiziell so formuliert wurde. Und dann musste auf den Kopf gezielt werden. Tut einem dann leid. Der Torwart hat ja immer noch die Chance zu sagen, ich ziehe ihn weg oder ich lasse ihn halt da.
Hätte auch nicht Torwart werden müssen.
Das war offiziell, dass der Torwart dann auch schon mal eine kleine Pause bekam, falls er zu gut wurde. Und dann gab es natürlich unheimlich viele versteckte Fouls. Also gerade der Balkan war da absolut spezialisiert, dir die Brustwarzen umzudrehen.
Nein,
oder,
wirklich?
Oder dir mal kurz einen Griff an die Eier so mal
tatsächlich
langziehen und einen stechenden Schmerz zu provozieren. Zuzukneifen, also du hast ja die Räusche gerade.
Bist du erstmal
für 3-4 Spielzüge aus dem Verkehr. So, also diese versteckten Fouls waren eigentlich fies, weil du bist dann zusammengesackt und der Schiedsrichter wusste ja nicht warum. Weil der hat es ja nicht gesehen. Mhm. Weil irgendwie du stehst hinter dem am Kreis, der macht so, dreht dir die Brustwarze um und du fällst einfach um und keiner weiß warum. So, ja. Und dann steht der Abwehrspieler natürlich da und sagt, ich hab nichts
mehr. Klar, Hände hoch.
Und dann, was ein ganz fieses Ding war, war zum Beispiel, wenn der Gegner im Angriff war, zog am Mann den Ball durch Schlagwurf über den Gegner und machte in der Armbewegung die Hand zur Faust. Und nachdem der Ball die Hand verlassen hat, hat er weiter
durchgezogen. Und alle gucken den Ball
hinterher. Oh, also so Wurf und dann eine reingezimmert.
Und aus dem Wurf kam dann die Faust übers Nasenbein. Nasenbeinbruch und der Abwehrspieler war raus.
Aber war Spielzug, alles cool.
Und dadurch, dass du im Angriff warst, unterstellt dir ja keiner, dass du im Angriff faulst, weil meistens faulst du ja nur in der Abwehr.
Fokus auf Torschuss und
dann... Du warst halt unglücklich. Tut mir leid. Das war... Und das war ein Nasenbeinbruch.
Also vorsätzlich und bewusst gefault, kann man schon sagen.
Kann man machen. Heutzutage, wo auch die Fernsehpräsenz viel höher ist, siehst du natürlich dann in der Wiederholung alles. Und in den 80er, 90er Jahren...
Siehst du auch den Brustwarzengriff.
Weil...
Klar.
Und spätestens, wenn du in dem Spiel nicht bestraft wurdest, weil im Handball gibt es noch keinen Videobeweis, spätestens wenn du in dem, doch gibt es eigentlich bei uns schon, stimmt, bei verschiedenen Sachen wird es eingesetzt, dann werden die Schiedsrichter das im Nachhinein auswerten und werden sagen, so mein Freund, beim letzten Mal, als wir dich gepfiffen haben, hast du das gemacht,
gesehen?
Jetzt bist du dran. Also heutzutage nicht mehr möglich. Ja. Aber damals, also Balkan. Ja, das sind meine besten Beispiele. Ja. Balkan gespielt, da wurdest du, wenn du am Boden lagst, von Nedeljko Jovanovic ins Gesicht gerotzt. Das war echt. Bei denen setzt dann, wenn die aufs Spielfeld kommt, setzt was aus. Dann legen die einen Schalter um und dann ist Feierabend. Ja. Teilweise angeheizt natürlich von den Zuschauern. Wir haben einen Split gespielt, Europapokal. Split. Bist du in die Halle reingekommen, Ende der 90er, da hast du gar nichts gesehen. Weil 6000 Zuschauer alle geraucht haben. War völlig normal im Split, dass du geraucht hast. Dann kamst du irgendwann zum Spielfeld. Da musstest du durch zwei Soldaten durch, weil ums Spielfeld waren 100 Soldaten mit Waffe in der Hand, Blick Richtung Zuschauer.
Krass.
Ich dachte, okay, soll man hier gewinnen? Oder soll man des Friedens willen lieber heute eine Niederlage einstecken?
Ja. Ja.
Sportlicher Ehrgeiz war zu groß, wir haben gewonnen. Ende vom Lied, wurde uns nahegelegt, wir sollten nach dem Spiel 4 Stunden die Kabine nicht verlassen. Da haben wir vier Stunden in der Kabine gesessen und haben uns nicht getraut, da rauszukommen. Aber was der Balkan kann, und das muss man ihm echt zugutehalten, wenn du danach dann abends in die Stadt gehst, musst du nichts bezahlen. Musst
du nichts bezahlen. Echt?
Gehst du in die Kneipen und hey.
Respekt, Freundschaft,
ja. Bist schon immer mein Held gewesen.
Und warum nicht die Kabine dann verlassen?
Da müssen erstmal runterkommen.
Die Stimmung,
ne,
noch zu aufgeheizt ist nach dem Spiel.
Okay. Die müssen sich beruhigen, ne?
Also ich weiß noch, zum Beispiel, wir spielten in Zagreb Europameisterschaft und da hatten die Kroaten den Fanclub der Bad Blue Boys, das ist ein berüchtigter Fußballfanclub, in die Halle geholt, damit die mehr Stimmung machen. Mhm. Alle Oberkörper frei, solche Maschinen und so weiter. Und nach dem Spiel, wir haben unentschieden gespielt gegen die Kroaten, glaube ich, steht der ganze Fanclub unten am Spielfeldrand, dort, wo wir zur Kabine reingehen müssen.
Und ihr so, okay.
Und der Anführer so, zeigt auf mich.
Komm mal her.
Ist ja ein Podcast, kann ja keiner sehen, was ich gerade mache.
Stimmt.
Zeigt auf mich und sagt, komm mal her. Ich schwöre dir, ich habe so in die Hosen gemacht. Ich dachte, jetzt bin ich tot. Komme ich so an, er so, Trikot. Ich sag, was? Trikot. Ganz schnell habe ich mich da mal sofort drüber gereicht. Und wir durften damals unsere Trikots nicht verschenken, weil wir immer nur eins oder zwei bei der Nationalmannschaft hatten. Wir hatten mal nicht. Aber war egal, ich habe die Trikots so schnell ausgezogen, wie mir schenkt, bitteschön. Vielen Dank. War schön, deine Bekanntschaft zu machen.
Danke.
Bin lebend in die Kabine gekommen.
Quarantäne, vier Stunden.
Ach, die sind Kabine. Irre. Also auf eine Art finde ich es halt irgendwie geil, weil die ja halt wirklich irre sind. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon fies. Also wenn du in Skopje spielst und ich war links außen und renne die Außenbahn hoch, dann ist die linke Seite vollgerotzt, renne ich zurück, ist die rechte Seite vollgerotzt.
Scheiße.
Dann bist du einfach mal komplett gelb. Und die holen die Dinger von ganz unten. da ist nichts irgendwie mit sportlich. Und, aber danach in der Kneipe, Kretsche, du bist mein Vorbild.
Danach ist es auch gut.
Ich fand ich schon immer gut. Ja.
Great game.
Und die ganze Auswechselbank, du guckst rüber, sitzen da mit Jacken überm Kopf, weil von hinten nur gerotzt und geworfen wird.
Krass.
Das ist schon so die negative Seite.
Dann kann man noch verstehen, warum
Halleluja,
warum Sportler so oft auf dem Spielfeld dann manchmal so vollkommen ausflippen, wenn mal so ein Foul passiert. Und wenn man sich denkt, der Zuschauer, die müssen doch psychologisch geschult werden, dass die sich im Griff haben. Aber klar, wenn diese ganzen Seiteneffekte, die man ja nicht so mitkriegt, ständig sind, dann flippst du natürlich, irgendwann flippt der jeder aus.
Mich wundert vielmehr, wie sehr unsere Jungs oder auch die Basketballer, wo die Zuschauer ja auch eng dran sitzen, die Ruhe behalten.
Ja, ne?
Weil du wirst so derbe beleidigt oft. Mhm. Also da geht es auch ins Persönliche manchmal. Dass da unsere Jungs sich so im Griff haben und nicht häufiger ausrasten. Ich bin zum Beispiel mal in eine Zuschauermenge bin ich reingesprungen.
Hast du gemacht?
Ja.
Was hat er gesagt?
Ich war damals mit einer berühmten Frau zusammen und der Sprechchor aus dem Publikum war irgendwann ganz Flensburg, hat sie schon und den Namen dann, also nach so einem berühmten deutschen Lied nachgesungen.
Oh Gott.
Und dann irgendwann mal Feierabend, dann bin ich da rein und habe mir einen, der am lautesten war, irgendwie genommen und
passiert
lachen,
halt.
Lachen die sich kaputt drüber. Habt ihr mit Beleidigungen auf der Bühne zu kämpfen? Also im Netz vielleicht, ja, aber...
Also glücklicherweise ist ja meistens bei Konzerten so, dass Fans kommen.
Ja, vor allem
bei Festivals gibt's
gegnerischen Fans, so wie beim Spiel oder so.
Bei Festivals gibt es schon auch mal doofe Sprüche, damit muss man umgehen. Aber klar, also geht einem auf den Sack. Ist ja nicht, wir sind ja nicht Idioten. Also jeder, der beleidigt wird vom Rand oder doofe Sprüche kriegt, nimmt sich das zu Herzen. Ne?
Ja,
und entweder lernst du damit umzugehen oder stellst dich mal hin und sagst so, Alter, reicht jetzt? Ne, kam schon mal
so
vor.
Extrem war es jetzt nie. Dass
aber Kung-Fu-Sprung war noch nicht angebracht.
Ja, genau. Also als wir mit Motorhead auf Tour waren in England, dachten wir auch, okay, das wird hart, ne?
Ja.
Dass die Leute dastehen und ihr Ticket hochhalten und drauf zeigen und uns signalisieren, warum sie überhaupt da sind.
Ja.
Aber war auch okay, war kein Problem.
Ja, man fragt sich schon manchmal. Also angerotzt wurde ich auch schon mal beim Stage-Diven oder so. Wenn du gemacht, wirst du auch mal angerotzt. Oder einer hat mir mal mit der flachen Hand so auf den Bauch gedroschen.
Okay.
Du bist ja auf Adrenalin und merkst nicht, aber brüllte irgendwas und schlug mir voll ein auf den Bauch und als ich wieder dann irgendwann im Backstage immer noch eine rote Hand auf dem Bauch.
Ja.
Ne? Und ich dachte, was war bei dem nicht in Ordnung?
Ja.
Also was, warum?
Aber in dem Moment steckst du halt weg.
Merkst du gar nicht. Ja. Du bist ja irgendwie drin im Tunnel irgendwie, ne?
Ja.
Aber gehört ja auch dazu.
Okay, sag mal.
Da bin ich auch interessiert, gibt's für euch eigentlich auch Scheißkonzerte?
Na klar.
Ja, gibt's. Also es gibt jetzt nie, wo wir gesagt haben, also das hätten wir lieber nicht gespielt, würde ich sagen.
Nein, es gibt, erinnern, wenn es so richtig kacke ist.
Es gibt richtig geile oder halt
ja. gute. Es gibt welche mittlere, aber so richtig kacke gibt's schon mal oder gab es früher vor allem, wenn man mal so bezahlte Gigs, so Gala-Gigs.
Ja, okay.
Ich erinnere mich mal an einen Gala-Gig, aber da haben sie uns einen Stromer bestellt.
Da geht man auch dementsprechend rein. Ne?
Ja, klar. Also, aber sowas gibt es.
Das ist dann keine Überraschung, oder ja. die man nee. Auf die Goldwaage legt,
du
was
gehst nicht
seine
auf
eigenes, Karriere
auf,
betrifft.
Auf Natur, auf ein Konzert und sagst danach, war ein Kack-Gig. Dann nicht. Nee. Aber es gibt so Gala-Sachen, gab es schon, wo man sich danach denkt, warum haben die überhaupt einen gebucht, wenn die da eh keinen Bock haben? Also ja, manchmal
aber
stehst du auf der Bühne und denkst dir so...
Aber ist die Überraschung dann nicht so, dass man sich irgendwie schlecht fühlt oder denkt, oh kacke, kommt mir jetzt nicht mehr an oder so, weil da weiß man, das spielt nur auf einer geschlossenen Gesellschaft, das ist Seated Dinner und man macht da einen Hampelmann, okay. Das weiß man vorher.
Und manchmal legt man einen Schalter um, dass man dann erst recht Gas gibt.
Aber so ein Konzert im Ausland mal gegeben, wo gar keiner mitgegangen ist, wo du denkst, Alter, was mache ich eigentlich hier? Gab's sowas?
Nee, also im Ausland, wo gar keiner kam, das hat man schon mal.
Ja.
ja,
oder
in England oder so. Ne? Ja. Dann fragt man sich, was machen wir jetzt hier? Ja?
Oder ein sehr skurriles Ding war auch mal, weißt du, als wir in Holland waren, in Nijmegen, da standen wir auf so einem Truck für so einen Radiosender, das war 2006.
Ach, ja.
Und,
stand auf
so,
um 6
und da gibt es so. In Holland gibt's irgendwie so einen bescheuerten Tag, wo alle so walken.
Ja.
Die laufen alle durchs Land, was weiß ich, was das ist. Immer ja. so ein Walk. Alle,
so ein Marathon.
Morgens um 4, die ja. laufen 24 Stunden, irgend so ein Unsinn.
Ja.
Und wir hatten für so einen holländischen Radiosender promomäßig spielten auf so einem Track. Und die liefen einfach, es blieb einfach keine Sau stehen.
Okay.
Wir spielten da und spielten und gaben Vollgas und die liefen einfach so lang und guckten mal so. Und man dachte sich, okay, die Holländer und wir vielleicht
um
nicht
6
so.
Oder so war das. Ne?
Ja,
das
war also unangenehm.
Morning Radio Show, ne? Die haben da ihren Stand.
Wir waren, glaube ich, nicht im Bett vorher. Weißt du?
Die Runner vorbei und wir so, wir haben special guest heute hier, the boss house. Also,
der boss house hier, hey.
Und wir spielen da und dann rennen die da vorbei und grüßen mal nett, aber laufen halt weiter. Da haben wir uns schon gefragt, was
das war Mann, schon schräg.
Ja.
Dass man sich, okay, vielleicht ist Holland nicht der Markt.
Und war es in Amerika? Also eigentlich müsstet ja euer Markt irgendwie sein. Warum?
Tja, wir waren ja schon mal da.
Als die Eule nach Athen tragen, also eine Country-Band aus Berlin, Mississippi, die nach Amerika kommt und denen zeigt, wie es geht.
Gut,
könnte sein. Also wir waren schon da in Texas, das war auch gut, das hat funktioniert. Aber es ist halt so ein fucking Riesenland. Wo fängst du da an? Wo hörst du auf?
Du musst ja auch da die Ochsentour machen.
Wir
müssen
da hinziehen, um unsere Ochsentour zu machen.
Du musst dir vorstellen, dass ein Bundesstaat in Amerika doppelt so groß ist wie Deutschland.
Ja.
Und wenn du da halt, dann müsstest du halt 3 Jahre touren, glaube ich, erstmal, um halbwegs irgendwo ein bisschen eine Note zu hinterlassen, so, ne, um wahrgenommen zu werden. Und dann kannst du, wenn du dann wiederkommst und hat nicht geklappt, hat dich hier jeder vergessen.
Okay, es sei denn, man hat so ein Lucky Strike, irgendwie so ein Film-Appearance oder sowas wie Rammstein, die man mit David Lynch startet. Oder irgendwie landest du durch Zufall einen Airplay-Hit oder so, dann.
Ja,
oder
was jetzt extrem besonders macht.
Das sagen wir natürlich nicht nein, aber drüber gehen und unser Glück da suchen, on the road und so weiter, das machen wir nicht. Das
also, sie haben einfach ihre Heroes und
wir haben es nicht, wir haben's nicht im Hand probiert, aber ich glaube, so auf Typen mit Cowboy-Hut wartet man im Süden der USA nicht. Weißt du?
Ich will in den Norden gehen, Alter.
Nee. Dann in Kanada waren wir auch schon, aber das ist lange her, 2007, das war auch geil. Also eigentlich hat es immer überall funktioniert, mal
da,
mit weniger, mal mit mehr Leuten, aber halt, ja.
Aber Handball ist ja genauso, Handball USA gibt's nicht, oder?
Handball.
War früher ein Militärsport, also haben sie in Militärakademien gespielt.
Das ist aber so
wir
ähnlich.
Wir heißen noch nicht mal Handball.
Wie dann?
In Amerika ist das einzige Land, wo wir Team Handball heißen, weil Handball ist in Amerika Tennis ohne Schläger.
Also und Bälle werfen oder
und was? Und da diese Sportart so besetzt ist in Amerika.
Also Tischtennis ohne Schläger oder was?
Ne, Tennis.
Mit dem Softball oder was?
Und
mit der Hand schlagen.
Nur mit der Hand ohne Schläger. Das heißt, es ist Handball in Amerika. Deswegen bei den Olympischen Spielen 96 in Atlanta hießen wir Team Handball.
Mannschaftshandball.
Damit diese komischen Amerikaner das dann verstehen, was wir sind.
Team Handball.
Ja. Das ist der einzige Land auf der Welt. Ich glaube, dass es ganz geil wäre für die Amerikaner und auch bei Olympischen Spielen haben die ganz gute Einschaltquoten. Aber das Monopol der großen vier ist so enorm, nicht mal der Fußball schafft es ja irgendwie richtig in Amerika Fuß zu fassen, weil alle anderen zu groß sind. Und die NFL ist ein Milliardenunternehmen, die wird nichts dem Zufall überlassen.
Natürlich nicht.
Die NBA ist ein Milliardenunternehmen, die überlassen nichts mehr dem Zufall. Also die lassen da auch, glaube ich, nichts hochkommen.
Kein Platz für nichts.
Was da irgendwie aufstrebend ist.
Dann lass uns auch festhalten, dass Bosshaus und die Füchse Berlin mal nach Amerika gehen auf Tour und wir versuchen mal Team Bosshaus Handball irgendwie groß zu machen.
Also erstmal sehen wir uns in der Schmelinghalle. Das ist mal der erste Schritt.
Damit fangen wir an.
Fangen wir erstmal hier an und dann goen wir international.
Dann goen wir international.
Sowas in der Art.
Das ist so ein Wort.
Ansonsten
drehen wir der NBA einfach mal die Brustwarze um. Was soll's.
So, Freunde. Das war's so langsam.
Wir haben noch
die letzte
Rubrik.
Die letzte Rubrik. Musiktipp. Bosshaus gibt's euch auf die Ohren. Wollen wir heute mal einen Künstler empfehlen, der heißt Gordon Lightfoot.
Kennst du Gordon Lightfoot?
Natürlich nicht.
Gordon Lightfoot.
Warum habt ihr das denn nicht vorher mit mir abgesprochen? Der Tipp ist doch nicht lohnenswert.
Der geht an die Leute da draußen. Also Gordon Lightfoot ist ein kanadischer Folk-Country-Singer-Songwriter. War in Deutschland noch nie in Charts, ist ungefähr seit Anfang der 60er Jahre unterwegs, hat tolle Songs geschrieben, wie zum Beispiel, man kennt ihn, glaube ich, von der Elvis- oder Bosshaus-Version, Early Morning Rain.
Daher kenne ich den.
Das ist von Gordon Lightfoot. Okay. Wunderschöner Song, er hat viele wundervolle andere Songs auch. Lohnt sich also mal den Gordon Lightfoot, den Leichtfuß, mal zu entdecken.
Finde ich gut.
War dein Tipp, oder Sascha?
Rubrik Sweet Old Time Music bin meistens ich immer, weil ich halt, er ist ja eher der Metal.
Ich bin eher der Sweet, du bist Old.
Ich bin Old, genau.
Sweet Old Time sind wir aber beide.
Nein, Sweet Old Time, also Evergreen quasi, die Songs und Künstler, die nicht altern.
Aber ich muss sagen, er hat immer gute Sachen auf Lager. Also es lohnt sich wirklich, da reinzuhören.
Habe ich noch nie gehört, Gordon Lightfoot.
Gordon Lightfoot, check mal aus. Anderer Tipp sind die Planet Rockers. Eine Band aus Tennessee.
Klingt schon fresher.
Die machen so Country Rockabilly, natürlich so ein bisschen. Die haben auch Sonny West, würde euch gefallen. Der Sänger ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Ja, also auf jeden Fall interessant würde ich in dem Zusammenhang erwähnen, der Gitarrist Eddie Angel. Der hat in vielen amerikanischen Subkultur Underground Rockabilly Bands gespielt und der hat eine Band, die heißen Los Straitjackets, also die Zwangsjacken. Das ist eine Instrumentalband, hauptsächlich eine Surfband und die haben eine mega Live-Show, die treten alle in so Mexican Wrestling Masken auf. Das heißt, sie sind anonym auf der Bühne, man erkennt die nicht und die spielen, also jeder von den grandiose Instrumentalisten. Und es ist sehr geil, denen zuzugucken. Und von denen gibt es eine Version von Smells Like Teen Spirit, eine Instrumentalversion, die ist grandios. Lost Straitjacket, Planet Rockers und Eddie Angel.
Alright.
Check it out, Leute. Also, Kretsche, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Rodeo Radio Podcast bei Radio Bob, Folge 8 mit dem sensationellen Kretsche, war geil. Vielen Dank und ciao.
Muchas gracias.
Macht's gut. Ciao.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.